Du bist von Gott berufen, damit du seinen Auftrag ausführst. Was ist sein Auftrag? Gut, dass du fragst. Was ist sein Auftrag? Ich habe dich berufen. Jeder Einzelne ist von uns ein Berufener. Jeder, der rausgerufen wurde, der Jesus' Stimme gehört hat, der zu Jesus gekommen ist, der ist ein Berufener. Ich habe dich berufen, damit du meinen Auftrag erfüllst oder ausführst. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Friedensbringer für mein Volk. Das ist nicht Jesus, das bist du. Das ist auch nicht der Prophet Jesaja. Das ist auch nicht Israel, das bist du. Ich stehe dir zur Seite und rüste dich aus. Ich mache dich zum Friedensbringer für mein Volk und zu einem Licht für die Völker. Die Gefangenen sollst du aus dem dunklen Kerker holen und die blind gewordenen sind, sollst du das Augenlicht bringen, den Blinden. Also du hast einen Heilungsauftrag, einen Befreiungsauftrag, einen besonderen Dienst von Gott. Gott will, dass du einen besonderen Dienst tust, Friedensbringer bist, dass du Licht für die Völker bist, das meint für alle Menschen, dass du dein Licht leuchten lässt. Was ist deine Bestimmung? Ich möchte als große Überschrift drüber setzen, du und ich, wir beide, wir alle, wir sind für den Thron Gottes bestimmt. Glauben wir das? Das ist unsere höchste Bestimmung, unsere aller Bestimmung. Das ist die höchste Berufung, die du bekommen kannst. Du bist für den Thron Gottes bestimmt. Lasst uns das zusammen sagen. Ich bin für den Thron Gottes bestimmt. Noch einmal. Ich bin für den Thron Gottes bestimmt. Du bist für den Thron Gottes bestimmt. Fang an, Gott zu danken, dass du so eine große Berufung hast. Du bist für die Herrlichkeit bestimmt, nicht für die Hölle. Du bist für den Himmel bestimmt. Könnt ihr ein bisschen den Ton runterdrehen? Das ist mir zu hoch. Du bist also für die Herrlichkeit Gottes bestimmt, für den Himmel, für die Seligkeit. Und deshalb auch die ganzen Seligpreisungen. Selig, 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 selig sind die. Wir haben allein im Neuen Testament 39 wunderbare Seligpreisungen. Wir sind also zur Seligkeit berufen. Und der Thron ist zum Herrschen. Und das ist, Gott hat den Menschen geschaffen und als er den Menschen frei laufen ließ, im Garten Eden entließ, hat er gesagt, herrschet, macht euch die Erde untertan. Herrschet. Also der Mensch hat versagt und jetzt dank der Gnade Jesu und dank der Hilfe des Heiligen Geistes, wir werden entwickelt und aufgebaut und ermutigt und gebildet und qualifiziert, bis wir mit Christus herrschen. Mit Christus herrschen. Wir sollen mit Christus regieren. Mit Christus leben. Gott will, dass wir uns entwickeln und er ist sehr an unserer Entwicklung jetzt interessiert. Wir kommen auf diese Welt, wissen nichts, kommen als Babys, Dummköpfe. Und jetzt müssen wir lernen, 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 lernen. Wir müssen laufen lernen, wir müssen sprechen lernen, wir müssen essen lernen. Wir müssen alles lernen. Und wir werden jetzt Menschen, indem wir anfangen zu lernen. Und dann, nach dem aufrechten Gang als nächstes, müssen wir lernen zu herrschen. Für die neue Welt, wozu Gott uns berufen hat, für die Welt, die kommt, da sollten wir Könige und Priester sein. Das ist unsere Berufung, das ist Gottes Plan. Also das Ziel deines Studiums, deines Bibelstudiums, das Ziel, dass du in die Gemeinde gehst, das Ziel, dass von dem, was hier unten passiert, von dem allem ist, einen König aus dir zu machen und einen Priester aus dir zu machen. Dass du letztendlich nachher, wenn nachher die Prüfung, die Meisterprüfung kommt, du als König und als Priester Gottes dastehst. Wir warten auf das Reich Gottes. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Durch Jesus ist das Reich Gottes bereits gekommen. Und jetzt braucht er Mitarbeiter. Bitte den Herrn der Ernte, dass er sende Arbeiter in seine Ernte. Gott will dich und mich zu einem Erntearbeiter machen. Das ist Gottes Plan. Damit die Ernte, diese große Ernte eingebracht wird. Gott liegt sein Reich sehr am Herzen. Also, dass sein Reich gebaut wird. Er braucht Königskinder, Prinzen und Prinzessinnen. Das ist unsere Berufung. Prinz und Prinzessin. Nicht Lumpi. Sondern Prinz und Prinzessin. Königskinder. Gott will Königskinder haben. Und darum sagt uns auch Jesus in Matthäus 6, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Also das Reich Gottes muss Nummer 1 sein in unserem Leben. Immer, wo ist mein Platz im Reich Gottes? Wie kann ich dem Reich Gottes dienen? Wo kann ich das Reich Gottes bauen? Wo kann ich das Reich Gottes unterstützen? Deshalb nehmen wir Zehnten und Opfer auf, damit das Reich Gottes gefördert wird. Damit Menschen das Evangelium hören. Damit Menschen zugerüstet werden. Wir brauchen das, sonst können wir die Miete nicht bezahlen. Sonst können wir keinen Strom bezahlen. Sonst wird niemand predigen, dann kann man sich selbst unterhalten, aber wir wissen, wenn wir nur auf uns selbst gestellt sind, wo wir hinkommen. So, wir brauchen all diese Mittel, damit das Reich Gottes laufe, das Wort Gottes laufe. Etwas Großes bahnt sich an. Das, was du hier siehst, die Gemeinde, unsere Gemeinde, die anderen Gemeinden, alle Gemeinden zusammen, das geht nicht einmal unter dem Fingerhut bei Gott. So, aber wenn dann nachher das Reich vollendet wird, das Vollkommene kommt, dann wird die Hütte Gottes unter den Menschen sein. Da wird kein Leid mehr sein, kein Schmerz mehr sein, keine Traurigkeit mehr sein. Dein Reich komme, hat Jesus gesagt im Vater unser. So sollen wir beten. Jetzt, wie arbeitet Gott? Und am Morgen früh werde ich darüber mehr sprechen. Ist eigentlich Fortsetzung. Du musst die Predigt von gestern dir anhören, dann die Predigt von heute und dann die Predigt von morgen. Dann hast du alles verstanden, dann hast du diese drei Punkte, worum es mir durch die Offenbarung Gottes gegangen ist, was ich rüberbringen wollte. Denn Gott will sein Reich durch dich und mich bauen. Großes band sich an. Und Gott will was Großes tun. Und damit das Große kommen kann, muss eine Revolution stattfinden. Müssen die Mächtigen von ihren Thronen gestürzt werden. Muss alles auf den Kopf gestellt werden. Damit die neuen Könige, du und ich, damit wir regieren können, müssen die Alten gehen. Und das ist Umwälzung, das ist Revolution. Also etwas Großes bahnt sich an und deshalb Erschütterung. Also Gottes Plan mit dir ist, dich da ganz hoch rauf zu platzieren, aber von selbst kommst du nicht. Von selbst würde ich auch niemand vorlassen. Da muss der Herr zuerst mal Platz machen, Platz schaffen. Und deshalb Erschütterungen. Wenn du durch Erschütterung gehst, sei nicht erschüttert. Das gehört zu der Arbeitsmethode Gottes, morgen früh mehr. Das gehört dazu, um dich dorthin zu bringen, wo Gott dich haben will, um dich zu qualifizieren, damit du die neue Welt kontrollieren kannst. Wer hier gelernt hat, flexibel zu sein, wer hier gelernt hat, sich anzupassen, wer hier gelernt hat, zu haben und nicht zu haben, sein und nicht zu sein, wer hier das gelernt hat, der kann nachher drüben sich bewegen. Und deshalb lehrt uns Gott, flexibel zu sein. Fürchtet euch nicht. Immer wenn er uns irgendwo hinschickt, sagt der Engel ganz leise ins Ohr, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Und so lernen wir, Gottes Willen zu realisieren. Er kommt mit, geht mit uns mit. Sein Plan ist, dass wir sein Wort umsetzen, was er gesagt hat. Es werde Licht. Und jetzt heißt es für uns, das Licht in die Dunkelheit dieser Welt hineinzutragen. So ein Hoffnungsschimmer. So Silberstreif am Horizont zu bringen. Wir sollten Licht verbreiten. Wir sollten die Menschen ermutigen. Das ist unser Auftrag. Menschen ermutigen. Sein Plan ist, dass du hingehst und die Menschen nicht entmutigst und sagst, hör mal, bei dir ist Hopfen und Malz verloren. Nein, Freund, steh auf, preise Gott. Ich habe gestern Straßen benannt und eine Straße, die mag ich, dort möchte ich wohnen. An der Halleluja-Straße. Wo einfach Gott Halleluja gesagt wird. Wo auf der Straße die Kinder springen und Halleluja dem Herrn zurufen. Auf der Halleluja Boulevard. Halleluja Avenue. Halleluja Promenade. Da, diese ganzen Halleluja-Sträßchen und Gassen. Und weißt du, es reicht schon, wenn Deutscher, für die Deutschen wird es also eine Halleluja-Gasse geben. Aber ich möchte Halleluja Gateway haben, also Highway, so diese große Straße, wo richtig Halleluja posaunt wird, wo die ganzen Orchester marschieren, so diese Militärstraße. Weißt du, Gott erlaubt, und das ist sein Plan, wie er mit uns arbeitet, Gott erlaubt, dass wir zuerst, bevor er uns aufbaut, bevor er uns nach oben bringt, eigentlich greife ich heute Abend schon ein bisschen vor für morgen früh. Aber Gott lässt uns zuerst mal fallen, bevor er uns aufrichtet. Damit wir unsere Ohnmacht entdecken und erkennen. Dass wir entdecken und lernen, ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Fang gar nichts an. Reich Gottes wird durch Gott selber gebaut. Wunder. Ich kann keine Wunder wirken. Du kannst keine Wunder wirken. Kein Engel kann Wunder wirken. Niemand, kein Apostel, kein Prophet, kein Papst kann Wunder wirken. Der Einzige, der Wunder wirken kann, ist Jesus Christus. Amen. Sind wir einverstanden? Er macht die blinden Augen auf. Er öffnet der tauben Ohren. Er macht Lahme gehend. Er ist der Wunderwirkt. Wir sind nur Handwerkzeuge, wenn wir das sind. Nur der verlängerte Arm Gottes, der Finger Gottes. Höchstens. Allerhöchstens. Allerhöchstens. Aber Gottes Plan ist, dass der Herr sich selbst verwirklicht. Gott will sich verwirklichen durch dich und mich, durch diesen Rest, was von der Gottheit auf dieser Erde ist. Du denkst, wenn du fällst, dann scheiterst und versagst du. Weißt du, was da passiert? Und das ist sein Plan. Gott erlaubt es, dass du fällst und scheiterst, damit du nicht mehr von Menschen abhängig bist, sondern nur noch von Gott abhängig bist. Gott erlaubt, dass du fällst und scheiterst und versagst, damit du nicht mehr von Organisationen, Kirchen, Vereinen und Clubs abhängig bist, sondern allein von Gott und seinem Heiligen Geist abhängig bist. Gott erlaubt, dass alle Weisheit Ägyptens versagt, damit du allein von der göttlichen Weisheit abhängig bist. Und dass du da nicht mehr menschengefällig bist und sagst, mir ist alles Schnuppe. Was die Menschen mir erzählen und machen und tun und geben können, ist alles egal. Ich möchte vor meinem Gott stehen und ich stehe vor meinem Gott. Und meine Hilfe kommt von dem Herrn, Herrn Zebaoth, der Himmel und Erde gemacht hat. Meine Hilfe kommt nicht woanders her. So genau das ist sein Plan, dass wir uns allein und absolut auf den Herrn verlassen. Deshalb sind wir auch hier. Wir hätten auch in einer Organisation bleiben können. Wir hätten Dachverband und nochmals Dachverband und noch Überdach und nochmals lauter Dächer haben können. Weißt du, wir waren überall drin, aber Gott hat uns herausgeführt und einfach auf eine Ebene gestellt, wo wir allein auf ihn uns verlassen dürfen und können. Das ist ein Vorrecht. Es ist ein Vorrecht, sich allein auf den Herrn verlassen. Nicht zu wissen, wie geht's weiter, von Raben versorgt zu werden am Bach Krit. Da werden Heilige zubereitet. Da werden die Menschen zubereitet in der Höhle. Und nachher der Engel backt das Brot. Und der Engel schöpft das Wasser und hilft, dass wir weiterkommen. So, Gott erlaubt, dass du fällst und dass du scheiterst, damit das übernatürliche Leben zum Leben kommt. Das übernatürliche Leben zum Leben. Langes Wort. Damit die Salbung anfängt zu greifen und zu funktionieren. Gott erlaubt deshalb. Und hier auf dieser Erde, das ist Gottes Plan, mobilisiert er sein Personal, sein Volk, seine Mitarbeiter, die dann losgehen. Stürme werden kommen. Das ist so sein Plan. Das gehört zum Konzept Gottes. Wenn ich Matthäus 24 lese, was so alles kommt. Denn wenn ich das lese, Berge und Hügel fallen über uns, würde ich auch gleich mitschreien. Also wenn diese Krisen, Katastrophen, Erschütterungen, Hungersnöte, Kriege und Kriegsgeschrei und so weiter, diese ganzen Erschütterungen, wenn diese Erschütterungen kommen, hab keine Angst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt und ich habe ein Fundament und deshalb ist es so wichtig, sein Plan ist, dass seine Kinder ein Fundament haben. Wenn das anfängt zu geschehen, die müssen nur Kopf hoch und pssst, sie werden entrückt und werden bei dem Herrn sein alle Zeit. Deshalb, wir brauchen ein Fundament und das Fundament ist nach der Bergpredigt, als Jesus fertig war, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister, der dann sein Haus auf dem Fels baut. Dann kann der Regen kommen, dann kann der Sturm kommen, da passiert gar nichts. Gott zeigt uns und deshalb baut er jetzt seine Gemeinde, die allein auf ihn sich verlässt, allein auf ihn hofft. Und deshalb lässt Gott dich manchmal zappeln und denkst, mein Gott, warum hänge ich da so durch? Warum? Damit du lernst, nachher werden noch größere Krisen, noch größere Probleme kommen, damit du nicht verzweifelst und verzagst. Du musst hier unten auf dieser Erde wissen, was uns blüht, was uns erwartet. Uns erwartet der Himmel. Und wir machen Pläne für den Himmel. Wenn das mal vorbei ist, wenn der Krieg mal aus ist, weißt du, wir sollten anfangen, jetzt Pläne für den Himmel zu machen. Wenn das alles mal vorbei ist, wenn ich mal gesund bin, wenn ich mal reich bin, wenn ich mal ausgelernt habe, wenn ich alles so hinter mir gebracht habe, wenn ich das Ziel erreicht habe, Pläne für den Himmel. Pläne für den Himmel machen. Für die Ewigkeit. Wir leben manchmal nur für diesseits und wir haben vergessen, dass es noch ein Jenseits gibt. Lasst uns Pläne für den Himmel machen. Und genau das ist, dass wir eine Sehnsucht immer haben. Gott lässt Schwierigkeiten kommen. Und ich sage euch, warum Gott Schwierigkeiten zu dir und mir kommen lässt. Sonst wollen wir gar nicht nach Hause gehen. Sonst bleiben wir immer auf dem Spielplatz. Sonst bleiben wir am liebsten in der Welt. Sonst würden wir sagen, komme nicht, Herr Jesus. Wenn du kommst, dann ist die ganze Spielerei und das ganze Vergnügen vorbei. Deshalb lässt Gott Schwierigkeiten in unserem Leben kommen, damit wir eine Sehnsucht fürs Nachhause haben. Komme bald, Herr Jesus. Komme bald, Herr Jesus. Deshalb lässt er Schwierigkeiten, damit uns nicht zu wohl wird. Sonst vergessen wir, dass wir ein Zuhause haben. Aber wenn in dieser Welt uns das verwehrt wird und dies verwehrt wird und das nicht erreichen und da spüren wir unsere Ohnmacht und da spüren wir unsere Schwäche und da haben wir, dann beten wir, oh Gott, wenn sich nur die Erde auftun würde und mich verschlingen würde, das wäre mir am allerliebsten. Aber die Erde tut sich nicht auf und verschlingt mich nicht. Nein, der Himmel tut sich auf und nimmt mich auf. Ich gehe aufwärts und nicht abwärts. Geschwister, wir gehen nie abwärts, wir gehen immer aufwärts. Wir verschlechtern uns nicht, wir verbessern uns immer. Das ist, was wie Gott uns angelegt. Sein Plan ist immer Verbesserung, nicht Verschlechterung. Es sieht aus zuerst mal als Verschlechterung. Vieles, die Kämpfe. Also weißt du, denkst manchmal, wenn ich denn endlich mal Feierabend hätte damit. Also ich habe schon öfters gesagt, lieber Gott, wenn das einmal vorbei ist, aber wenn das vorbei war, kam wieder was Neues. Also ich werde nicht fertig mit den Städten Judäas, bis Jesus wiederkommt. So, sein Plan. Was ist sein Plan für mein Leben? Lass uns über nachdenken. Gott hat eine Blaupause, ein Original von deinem und meinem Leben. Und deshalb, an dem arbeitet er und er ist der Töpfer, wie es in der Ton. Und er fängt uns zu formen, zu einem Gefäß, zu seiner Ehre, hat eine Vorlage. Und sein Plan, lass mich ganz einfach, ich möchte zuerst einmal ganz klar sagen, nicht der Einzelne ist das Wichtigste jetzt, sondern in Gottes Plan ist die Gemeinde etwas ganz, ganz Wichtiges. Wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Für die kleinste Versammlung, die größte Verheißung. Für die kleinste Versammlung, zwei oder drei, da bin ich mitten unter ihnen. Also Gottes Plan ist die Gemeinde, der Leib des Herrn, Christus das Haupt und wir die Glieder. Also du musst dir das Reich Gottes ganz anders vorstellen. Nicht nur ich bin das Reich Gottes ist Jesus und dann die vielen, vielen Gläubigen weltweit. Das Reich Gottes, der Leib des Herrn. Und zwar die Gläubigen aus allen Zeitaltern, aus allen Regionen dieser Welt und aus allen Religionen dieser Welt, die an Gott glauben und die Gott lieben. Und jedes Volk, das gottesfürchtig ist, steht in der Bibel, ist ihm angenehm. Jedes Volk, das gottesfürchtig ist. Weißt du, und manchmal denken wir, nur wir Christen, Katholiken, Protestanten oder Pfingsten oder Charismatiker, wir kommen in den Himmel. Im Himmel gibt es keine Katholiken, keine Protestanten, keine Baptisten, keine Methodisten, keine Pfingstler, keine Charismatiker, keine Freikirchler. Im Himmel gibt es nur durch das Blut Jesu Erlöste. Nur durch das Blut Jesu Erlöste. Die diese Bluttransfusion haben. Peter, ich habe nachgedacht, wie kriegt man Bluttransfusion? Und weil wir gestern so, ich habe von der Bluttransfusion gesprochen, wir brauchen das Blut Christi in uns. Das Blut Jesu in unseren Adern. Das neue Leben aus Gott. Abendmahl ist ein Schlüssel, ein Weg. Wer mein Blut trinkt und mein Fleisch isst oder nicht isst, der hat kein Teil oder hat Teil an mir. So du über das Abendmahl. Und deshalb, wir haben manchmal, was die einen, die Katholiken, zu viel mit dieser Eucharistie, was sie da alles drum haben, wir haben vielleicht viel zu wenig erkannt. Die ersten Christen, sie brachen das Brot in den Häusern täglich. Sie brachen das Brot in den Häusern täglich. Für die war es so wichtig, das Abendmahl zu feiern, Gedächtnismahl. Erinnern, Christus ist gestorben, hat sein Blut für mich vergossen und in seine Wunden bin ich geheilt. Das Abendmahl auch zur Heilung nehmen, zur Gesundung, das Fleisch des Lammes. Und deshalb war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen, denn sie haben alle das Lamm gegessen, als sie auszogen aus Ägypten, dieses Passahlamm. So, Gott hat einen Plan für unsere Erlösung und das ist die Gemeinde. Gottes Geheimnis ist die Gemeinde, die Braut des Herrn oder wie man das auch immer nennen möchte. Nicht Israel, Gemeinde, Gemeinde. Und da habe ich einige Bibelstellen in Römer 16, 25, das Geheimnis Gottes. Die Propheten haben geweissagt und in ihrer Prophetie haben die Propheten ein Loch im Himmel gesehen. Ein Loch in der Prophetie gesehen. Sie haben nicht verstanden, sie haben gedeutet und so weiter. Auf was deutet der Geist Gottes hin? Sie haben gerätselt und gerätselt und gerätselt. Sie haben kein Licht gehabt, denn das war ein Geheimnis. Die Gemeinde ist ein Geheimnis. Also alle Propheten des Alten Testaments, sie haben geweissagt, sie haben gesehen, da ist was, aber konnten nicht sagen, was es ist. Und dann sagt Jesus, ich will meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Dieses Geheimnis Gemeinde. In Römer Kapitel 16 von Vers 25, die Botschaft von Jesus enthüllt das Geheimnis Gottes, das seit uralter Zeit verborgen war, jetzt aber ans Licht gekommen ist. Ich spreche über den Plan Gottes. Die Schriften der Propheten bezeugen es und auf Befehl des ewigen Gottes ist nun allen Völkern bekannt geworden, damit sie die gute Nachricht annehmen und sich Gott in Gehorsam unterstellen. Dieses Geheimnis ist die Gemeinde. Ich will nicht groß auf die Gemeinde heute Abend eingehen, aber das ist das große, das Lieblingsthema Gottes gewesen, und die Propheten konnten nicht deuten, weil sie nur auf Israel fixiert waren. Und eigentlich die ganzen Propheten des Alten Testamentes haben nur ein Thema gehabt, Jesus, sein Kommen, wo er geboren werden sollte, unter welchen Umständen, wie er sterben sollte. All das konzentriert sich auf Jesus. Und erst durch Jesus erfahren wir das Geheimnis Gottes, Gemeinde. 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 Und Gemeinde ist ein ganz wichtiges Thema. Und wenn Menschen die Gemeinde nicht verstanden haben, haben sie so viel vom geistlichen Leben nicht verstanden. Denn wir wissen, Paulus sagt im Korintherbrief in Bezug auf Abendmahl, und viele sind eingeschlafen, viele sind krank und manche sind sogar vorzeitig gestorben. Warum? Weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können. Den Leib des Herrn. So viele Menschen können den Leib des Herrn nicht unterscheiden. Sie denken, naja, ich bin's wichtig. Nein, der Leib, alle zusammen. Wir alle zusammen sind für Gott wichtig. Nicht ein Einzelner. Natürlich ist Jesus für mich ganz allein gestorben. Auch wenn alle anderen nicht glauben würden an Jesus, er ist für mich gestorben. Aber Gott gab seinen Sohn für die ganze Welt, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben für die ganze Menschheit. So, Gottes Interesse ist, dass die ganze Menschheit gerettet wird. So, die Gemeinde ist das Geheimnis, das große Geheimnis Gottes. Wir können es im Kolosser Kapitel 2 nachlesen, Vers 2 bis 3. Und dann 1. Korinther lese ich weiter, 1. Korinther 2, 7 bis 8. Wir verkünden das Geheimnis Gottes, die Gott vor allen Zeiten vorausbestimmt hat, zu unserer Verherrlichung. Keiner der Machthaber dieser Welt hat es sie je erkannt. Denn hätten sie die Weisheit Gottes erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Den Herrn der Herrlichkeit. Die Gemeinde ist die verborgene Weisheit Gottes gewesen. Das ist etwas Besonderes. Die Gemeinde ist für was Besonderes geschaffen. Zur Verherrlichung Gottes. Wir sollen die Tugenden des Herrn verkündigen. Die Gemeinde ist für das Große, für das Ewige geschaffen. Und die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Was das auch immer heißt. Die Gemeinde ist für den Sieg geschaffen. Und Petrus und die 11 voll Heiligen Geistes traten auf. Das ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Also Jesus und der Heilige Geist, die zwei Teile der Gottheit, greifen ein bei der Bildung der Gemeinde. Die zwei Säulen, Jesus und Heiliger Geist. Darauf baut sich die ganze Gemeinde. Und die Gemeinde ist zum Überwinden bestimmt. 7-mal in den Sendschreiben. Wer da überwindet? Die Gemeinde ist zum Überwinden, zum Triumphieren bestimmt. Und wir haben gestern darüber gehabt, was Triumphieren ist. Die Gemeinde hat einen Wiederherstellungsauftrag. Und zwar, dass all das, was Adam vermurkst hat, was die Menschheit vermurkst hat, dass die Gemeinde wiederherstellt. Was muss die Gemeinde überwinden alles? Wenn wir dann die Briefe des Paulus lesen und ganz besonders des Neuen Testamentes, die List Satans überwinden. Satan unter die Füße bekommen, den Mammon überwinden, dass die Gemeinde nicht von Geld abhängig ist, sondern von Gott abhängig ist. Und der Götze Mammon regiert die Welt. Dass die Gemeinde den Pharao überwindet. Wieder ein Bild auf Satan, die Riesen oder Goliath. Die Gemeinde ist dazu bestimmt, die gesalbte Gemeinde. Und die Christen werden seit Antiochien, zuerst waren sie Jünger und dann wurden sie Christen genannt. Christus ist der Gesalbte. Und Christen sind die Gesalbten, sind nicht katholisch, sind nicht evangelisch, sondern Christen sind nur die Menschen, die die Salbung des Heiligen Geistes haben. Sonst sind sie noch vielleicht Jünger oder vielleicht Suchende oder was sonst auch immer. Aber wenn du erst die Salbung hast, kannst du dich Christ schimpfen. Salbung. Israel zog erst aus Ägypten raus und wir verlassen diese Erde erst als Gemeinde, wenn der Pharao besiegt ist. Israel zog erst aus, nachdem die 10 Plagen über Ägypten gegangen sind. Und weißt du, wir werden entschädigt. Über Ägypten kamen 10 Plagen und als die Kinder Israel ausgezogen sind, haben sie 10 Segnungen in der Wüste gehabt. Und dann 10 Segnungen im gelobten Land. Also wir werden doppelt und dreifach entschädigt. Aber der Pharao muss besiegt werden zuerst. Das Land können wir erst einnehmen, wenn Pharao aufgegeben hat. Und alles muss sich zuerst Jesus unterordnen. Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Wenn das der Fall ist, dann geht's Himmel an für uns. Hiob wurde erst gesegnet. nachdem er alle Prüfungen bestanden hatte. Also, das ist der Plan Gottes. Du wirst erst befördert, nachdem du alle Prüfungen bestanden hast. Hier wurde also befördert oder gesegnet, nachdem er alles bestanden hat, alle Proben und so weiter. Und erst nach den Tests gibt's Diplom. Das ist so schön, weißt du, sein Diplom, sein Titel oder sonst was zu bekommen und nichts tun, so in der Wundertüte. Aber wir müssen etwas tun. Die Prüfungen sind ein Teil der Ausbildung Gottes. Und das ist sein Plan. Diese ganzen Tests, wer da überwindet? Wer da überwindet? Wer nicht überwindet, wird auch nichts erreichen. Gott will also uns reinigen, läutern zuerst einmal und uns frei machen von uns selbst. Das ist also Gottes Plan, damit wir so frei von der Welt sind, so frei von den Mächten dieser Welt sind, so frei von uns selbst. Also wir sind so selbst eingenommen, so eingebildet. Stolz ist nämlich die Ursünde gewesen und wir hängen alle an diesem Tropf der Ursünde. Stolz. Wenn du noch gekränkt wirst, bist du noch nicht reif für den Himmel. Bist reif fürs Krankenhaus. Aber nicht für den Himmel, wenn du noch gekränkt wirst. Weißt du, die Menschen, die schauen immer so nach innen. Und ganz besonders so die geistlichen und die religiösen Menschen, denen fehlt Sündenerkenntnis. So, weißt du, die gucken immer nach innen. Sie wundern sich, warum sie so unproduktiv sind, warum sie das nicht mehr leisten, warum ihr Leben immer nur Leerlauf hat und so weiter. Alles dreht sich um sie herum. Aber Gott will uns erlösen, das ist nicht mehr wir, sondern Herr, dich. Und ich denke an diesen alten Moses. Als Gott mal so böse ist auf Israel, Gott war mehrmals böse auf Israel, aber da sagt, ich lösche das Volk aus. Ich möchte mit denen nichts mehr zu tun haben, mit den Israeliten. Dann sagt Moses, Herr, nimm du mich weg. Tilge du mich aus dem Buch des Lebens. Muss es vorstellen. Herr, nimm du mich weg. Erst wenn wir uns selbst nicht mehr wichtig nehmen und auch unsere Ewigkeit nicht mehr wichtig nehmen, sondern Herr, es geht um deine Ehre. Was denken sich die Heiden? Wenn die hören, das rausgeführt und bringt nicht fertig, ins gelobte Land zu bringen, das Volk. Was denken die Heiden? Es geht um die Ehre Gottes. Und Ähnliches erleben wir beim Paulus. Paulus sagt, ich möchte am liebsten aus dem Buch des Lebens ausgetilgt werden, auf das etliche von meinen Stammesgenossen gerettet werden. Und das ist die große Frage, wie sieht es mit uns? Du möchtest dein Haus gerettet werden, dass dein Haus gerettet wird. Bist du auch bereit, den Preis für die Errettung deines Hauses zu bezahlen? Ein Lamm genügt, um eine ganze Familie zu retten. Das war beim Passa damals in Israel. Ein Lamm für die ganze Familie. Aber das Lamm wurde aufgegessen, bis auf Knochen, auf die Knochen. Das Lamm musste aufgegessen werden, da durfte nichts mehr übrig bleiben. Und das Volk Gottes kann erst ausziehen, wenn die Kinder Gottes, diese Lämmer Gottes, aufgegessen sind. Ein Lamm für eine Familie. Ein Lamm für eine Familie. Ja, ja. Aber hier gibt's noch was zum Nagen. Okay. Ein Lamm für die ganze Familie. Das Blut, die Türpfosten und dann alles aufgegessen. Und wenn man nicht genug hatte, musste man noch andere einladen. Wenn du aufgegessen bist, dann geht's weiter. So, wir müssen aufhören, dass es alles nur sich um uns dreht, um uns kreist. Um mich zu vollenden, uns, ich schließe mich hier mit ein, um mich zu vollenden, braucht man die Gemeinde. Sonst schaffen wir das nicht. Ich allein schaffe das nicht. Wir allein schaffen das nicht. Und ich sage auch, warum. Weil ich meine eigenen Fehler nicht sehe, weil ich meine eigene Schwäche nicht erkenne, weil ich meine Dummheiten nicht sehe, ich mache Fehler und so weiter. Aber der andere sieht mich, der andere ist mir ein Spiegel, ein Gegenüber. Und an dem anderen erkenne ich, was falsch und richtig ist. Und der andere sagt es mir. Und deshalb viele, die so in den Gemeinden nur hin und her springen, diese Gemeindehüpfer, sie sind so weit weg vom Ziel. Warum? Weil die können nicht bearbeitet werden, behauen, geschliffen, gefeilt, angebohrt, angefressen werden. Das können sie nicht. Deshalb, wir brauchen ein verbindliches Gemeindesein. Es geht nicht um eine Organisation. Ich möchte sagen, aber es geht um eine Gemeinschaft, die Familie, schon Mann und Frau. Was glaubst du denn, wie die sich da reiben und wie die sich da pfeilen und so weiter und wie es da manchmal zu Hause raucht und so weiter. Und da wird man geschliffen und in der Bibel heißt es von der Frau, die Frau wird gerettet oder selig durch Kinder kriegen. bis du da so einen kleinen Bengel großgezogen hast, bist genug bearbeitet. Also da brauchst du keinen Gottesdienst mehr, bis der Bengel mal groß ist. Weißt du, weißt du, zuerst legst du es auf dem Herzen, dann legst du es unter dem Herzen und dann den Rest nachher ein Leben lang auf den Herzen. Weißt du, und was macht der? Dann sitzt du da am Fenster als Mutter und guckst raus, wann kommt er nach Hause, wo bleibt er heute Nacht? Und hoffentlich macht er keine Dummheiten, dann betest, rufst Polizei an oder das Krankenhaus an und es ist irgendwas. Du siehst also die Mutter so viele durchwachte Nächte teilen, sich selbst nicht mehr wichtig nehmen. Dann lernt die Mutter, gerade durch Kinder kriegen. Und genauso in der Gemeinde, die Gemeinde ist die Familie Gottes. Und es ist so wichtig, die Familie Gottes, du brauchst verbindliches Christentum. Brüder und Schwestern, wo wir dann wachsen, wo wir uns korrigieren, wo wir uns ergänzen, wo wir uns gegenseitig ermutigen, wo wir uns gegenseitig unter den Arm nehmen, wo wir kritisiert werden und Kritik verarbeiten. Wie verarbeitest du Kritik? Weißt du, wenn dir jemand so knallhart sagt, also hör mal, das gefällt mir nicht an dir, das und das. Wie verarbeitest du es? Was ich festgestellt habe, wir möchten alle in den Himmel kommen, aber wir sind nicht gemeinschaftsfähig. Noch nicht. Die meisten Leute hier in Berlin sind nicht gemeinschaftsfähig. Nicht einmal kontaktfähig. Nicht einmal beziehungsfähig. Wie in der Bibel heißt, wenn einer leidet, leiden alle. Wenn einer lacht, dann lachen sie alle. Weint einer, dann weinen alle zusammen. Wo ist das, dass wir einander die Lasten tragen? Und das ist mein Ziel hier in dieser Gemeinde, dass wir eine Gemeinde Jesu Christi werden. Nicht irgendwie den Namen Gemeinde Gottes, Gemeinde Heiligen Geist, sondern Gemeinde Jesu Christi. Nein, wir möchten die Gemeinde des Herrn sein, wo der Herr der Boss ist, nicht der Methodist und nicht irgendjemand, sondern der Herr der Boss ist und wo wir einander als Brüder und Schwestern begegnen. Als Brüder und Schwestern. Und Gott hat 12 Apostel gehabt. Jeder war anders. Jeder hat so sein Temperament gehabt. Und deshalb, wie geht man mit den Temperamenten um? Auch in der Gemeinde. Und da wirst du bearbeitet. Psst, beruhige dich. Oder jemand muss, dieser Phlegmatiker muss ständig ermutigt werden. Sitzt da nicht und brüte nicht. Oder der Melancholiker, der muss wieder, heul doch nicht und plärr doch nicht die ganze Zeit. Lasst uns den Sieg feiern und so weiter. Und dann den Sanguiniker, komm runter auf den Teppich wieder. Nicht immer so auf der Halleluja-Höhe da runter mit dir. So, wir brauchen diese Ergänzung. Und erst in der Gesamtheit der Jüngerschaft, erst in der Gesamtheit der Jüngerschaft werden wir vollwertige Glieder des Leibes Jesu. Erst in der Gesamtheit. Und deshalb ist es so wichtig, dass du ein geistliches Zuhause hast. Wenn du Probleme, stell dir vor, es kommt Verfolgung und du kommst ins Gefängnis. Wer betet für dich? Wer kennt dich überhaupt? Oder du kommst in Not und hast ein Unglück oder Unfall und so weiter. Wer schleppt dich ab? Wer interessiert sich überhaupt an dein Schicksal? Mit wem bist du verbunden? Deine Familie. Und du solltest eine Familie haben. Ganz arg wichtig. Wo der Schwache getragen wird. Wo der Starke sich demütigen muss. Und nur in der gelebten Gemeinschaft kannst du den Schliff bekommen, den du brauchst. Die Zurüstung, die du benötigst, nur in der Gemeinschaft, in der gelebten Gemeinschaft. Da gibt es Ergänzung, so wie in der Ehe. Du kannst nicht alles. Weißt du, in der Ehe ist es so, wenn ich was nicht will, schicke ich meine Frau vor. Sag du das, wir wollen das nicht. Und dann sagt sie, mein Mann ist nicht einverstanden. Ist es so einfach? Nein. Mein Mann ist nicht einverstanden. Oder umgekehrt. Wir können das wieder umdrehen. So, weißt du, wir decken uns einander. Du kannst Rückendeckung. Du betest, Herr, schütze mich und beschirme mich. Gott hat Rückendeckung dir gegeben. Ja, mein Bruder will das nicht. Also ich würde meine Brüder und meine Schwestern verletzen, wenn ich das machen würde, was ihr von mir wollt. Das kann ich nicht. Ich kann das. Es ist nicht fein, so wie Jesus gesagt hat, es ist nicht fein, dass man den Kindern das Brot nimmt und es den Hunden vorwirft. Hat nichts mit Nationalismus zu tun. In der Gemeinde. Jetzt halte ich fest. Und deshalb, der Plan Gottes ist die Gemeinde. Ein Geheimnis. In Israel, das war das Volk. Da ging jeder seine Straße, jeder seine Hantierung nach. Da kamen sie 2-3 Mal im Jahr zusammen zum Gottesdienst. Das war alles. Gott will nicht Gottesdienst haben. Gott will Gemeinde haben. In der Gemeinde lernst du sterben. Du wirst auferstehen. Du, weißt du, dein alter Adam, deine alte Eva, die kann schwimmen. Und die schwimmt sehr gut. Sogar unter das Wasser. Du kannst schwimmen, aber in der Gemeinde lernst du abzugeben, loszulassen, zu teilen. Da hört der Egoismus auf in der Gemeinde. In der Gemeinde lernst du dienen, Füße waschen. Da lernst du zu nehmen und zu geben. Und in der Gemeinde bist du froh für jeden. Jesus hat die Gemeinde geschaffen, ist ein Werk Gottes, ein Geheimnis Gottes. Deshalb, diese Gemeinde ist ein Geheimnis Gottes. In der Gemeinde zu bleiben, da brauchst du die Gnade Gottes. Sonst fliegst du raus. Du kannst in der Gemeinde nicht auf natürliche Art und Weise bleiben. Im Club, Verein oder Kirche kannst du bleiben, da zahlst du einen Mitgliedsbeitrag und kommst zu alle Weihnachten oder Ostern und sonst was, wenn Billy da ist, in Gottesdienst. Aber in der Gemeinde Jesu, ich meine jetzt nicht uns, aber die wahre Gemeinde, kannst du nur bleiben, wenn du die Salbung des Heiligen Geistes hast. Nur das Übernatürliche, der Heilige Geist, das ist dein Platz und du füllst diesen Platz aus. Du bist ein Baustein im Bauwerk Gottes und du musst deinen Platz ausfüllen. Auf dich kommt es an. Du bist wichtig im Werk Gottes. Auf dich kann Gott nicht verzichten. Wenn du nicht da bist, dann entmutigst du sogar jemand unter Umständen. Wenn du nicht da bist. Ich habe einen lieben Bruder gehabt, der war Mitglied. Der war nicht sicher, welche Gemeinde die wahre Gemeinde ist, welche Gemeinde entrückt wird. Da war er bei den Methodisten, beim Blaukreuz, bei der Gemeinde, wo ich war. Dann war er Mitglied und noch so gemein. Und so sein Gottesdienstrhythmus hat er gehabt. Einen Sonntag war er in der Gemeinde, nächsten Sonntag war er in der Gemeinde und übernächsten Sonntag in der anderen Gemeinde war er wieder im Gottesdienst. Und irgendwo treffe ich ihn auf der Straße und dann sagt er, oh Bruder, mal tut es schön, dass ich dich sehe. Ich war im Geist gestern bei dir im Gottesdienst. Gut, das war schön. Ich habe mir dabei nichts gedacht, aber nächstes Mal treffe ich ihn wieder irgendwo und erzählt wieder, er war wieder woanders, all die paar Mal, und dann sagt er, Bruder Matthäus, oh, ich war im Geist wieder bei euch. Und dann kam es mir, irgendwie ging mir der Gaul durch oder was weiß ich, wie man das nennt, und fing an mich zu ärgern und gesagt, hör mal, Bruder, nächstes Mal, wenn du wieder im Geist bist und du sagst, dass du im Geist bei uns bist, sag deinem Körper schönen Gruß, der sollte auch mitkommen. Denn ich halte keine Geisterversammlung. Im Geist war ich bei euch. Im Geist. Weißt du, du kannst im Geist überall sein, in Amerika, in Afrika, und sagst, aber wo ist dein Körper? Der Leib. Um in der Gemeinde zu bleiben, brauchst du das Übernatürliche. Du brauchst eine übernatürliche Liebe. Nicht nur die sympathischen, sondern ganz besonders die unsympathischen zu lieben. Amen. Amen. Und davon gibt es eine ganze Menge unsympathische. Du brauchst also das Übernatürliche, um einfach übernatürlich zu glauben, dass der Herr die Seinen durchbringt. Jeden von uns bringt er durch, diesen übernatürlichen Glauben. Und dann brauchst du Eselsgeduld. Eine übernatürliche Geduld, eine ganz besondere Portion von Geduld brauchst du. Also weißt du, mir ging es so. Ich habe mich bekehrt und ich bete ständig um Geduld und dringe und so weiter. Ich habe am Anfang meines Dienstes wieder, Mensch, kapieren die nicht. Jetzt predigst du schon 3 Wochen und du machst keinen Ruck. Dann hat der Herr zu mir gesagt, Johannes, wie viele Jahre, wie viele Monate hat es bei dir gebraucht, bis du das begriffen hast, bis du das begriffen hast, bis du das begriffen hast und so weiter. Und manchmal muss ich sagen, manches habe ich heute noch nicht begriffen. Und deshalb Geduld. Wir sollen miteinander Geduld lernen. Und wo lernst du mehr Geduld als in der Gemeinde? Wo Brüder und Schwestern sind, die noch nicht so weit sind. Trage die Schwachen. Nehmt euch der Schwachen an und gebt den Schwachen kein Ärgernis. Und wenn ich merke, den stört's, wenn ich ein Gläschen Wein trinke, dann will ich nur Wasser trinken. Oder Milch. Oder sonst noch was. Wenn ich merke, wir sollten kein Ärgernis geben, weißt du, dann lernst du Selbstkontrolle. Und Selbstkontrolle ist die Frucht des Heiligen Geistes. Dann lernst du Selbstkontrolle, sich zu beherrschen. Nicht aus der Rolle zu fallen, wie nimmt es mein Bruder, meine Schwester auf, wenn ich mich so und so benehme. Ich kann alles. Paulus sagt, mir ist alles erlaubt. Aber es frommt nicht alles, bessert nicht alles, dient nicht alles zum Vorteil. Gemeinde ist der Ort deiner Entwicklung. Das ist der Plan Gottes. Gott hat diese Gemeinde installiert, so wie er die Ehe installiert hatte. Leider bei vielen hat die Ehe versagt. Das Volk hat versagt, die Nation hat versagt, die Gesellschaft hat versagt. Und deshalb als letztes hat Gott die Gemeinde installiert. Und die Gemeinde ist nicht die katholische Kirche und nicht die evangelische Kirche, so diese Hierarchie, sondern die Gemeinde Jesu ist ein Tempel. Und ich sage euch warum. Die Welt baut einen Turm und alle wollen einen Turm bauen. Oben sitzt der Papst und dann geht's runter bis zum Knecht und Magd. Runter. Die wollen ganz hoch. Der Tempel ist ein Flachbau, ein Stockwerkbau, nicht der Turm. Weißt du, und die Menschen wollen immer den Turm bauen. Und Gottes Plan ist nicht der Turm, da gibt's nur Sprachverwirrung. Da versteht am Schluss keiner den anderen mehr. Und deshalb, wo der Turm gebaut ist, wo einer oben residiert und regiert und so weiter, diese Pyramide, das ist ein Werk des Teufels. diese Pyramide. Alle Organisationen, die eine Pyramide. Oben ist der Präsident, der Kanzler, der Papst, der Bischof oder was es auch immer ist. Oben diese Hierarchie. Diese Werke in aller Liebe, alles sind vom Teufel. Glaub mir das. Sind nicht von Gott. Gottes Werk ist Flachbau. Und der Turm, ich denke nur ganz besonders jetzt an den Turm zu Babel. Der Turm wurde aus Ziegel gebaut. Da war einer wie der andere, gebrannte Ziegel. Einer wie der andere. Und wenn du die Organisation anschaust, uniform. So, alle gleich. Die müssen alle gleich werden. Das gleiche Glaubensbekenntnis. Und was ist, wenn du ein bisschen was anderes glaubst? Also wenn ich diese Glaubensbekenntnisse angucke, die kann jeder Depp glauben. Verstehst du? Also da brauchst du nichts Besonderes. Und da ist nichts Besonderes. Aber Gott hat noch so viel. Da steht nichts über Sünde. Da steht in diesen ganzen Glaubensbekenntnissen, welcher auch Art es sein mag, da steht so vieles nicht drin, was in der Bibel drin steht. Wir sollten an das Wort Gottes glauben und nicht an irgendein Glaubensbekenntnis von ein paar Bischöfe zusammengeschustert und gezimmert. Das Wort Gottes. So, und da ist einer wie der andere. Der Tempel Gottes wird aus unbehauenen Steinen, die aus dem Fels geholt worden sind, gebaut. Und da ist jeder anders, so dieser Gewachsene, da ist jeder anders gewachsen. Der Tempel Gottes, da ist jeder anders. Und der Turm, der wird mit Pech zusammengehalten, noch Mörtel, oder man hat Pech genommen in Babylon damals, Pech und mit Pech. Und Pech muss man zuerst mal erhitzen, zuerst mal Begeisterung, zuerst mal heiß machen alles, und dann kommen die Ziegelsteine aufeinander, und so wird der Turm gebaut. Beim Tempel ist Flachbau, und da ist manchmal so Spielraum dazwischen, weil die Steine nicht ganz so dicht, so aufeinander passen. Da ist noch Spielraum, da ist noch Toleranz da. Und genau das ist, was der Heilige Geist will, dass zwischen dir und mir Toleranz ist. Der eine mag kein Schweinefleisch, der andere mag Schweinefleisch. Ich würde sagen, besser kein Schweinefleisch, aber wie es auch immer ist. So, aber da ist Toleranz. Der eine mag das, der andere mag jenes, der andere hält dies so und der andere hält dieses so. Da ist Toleranz zwischen den Brüdern und Schwestern. Oder da muss nicht jeder die gleiche Uniform tragen und das gleiche Gesangsbuch. Weißt du, singe dem Herrn ein neues Lied. Da fängt Kreativität erst an, wenn wir Originale werden. Flachbau. Der Tempel ist ein Flachbau. So, und das ist wie Gott will. Das geht in die Breite, nicht in die Höhe. Wer Gottes geht in die Breite, das erfasst die ganze Welt. Das erfasst die ganze Welt, geht in die Breite, nicht in die Höhe. Und dass man weit sieht und sich einen Namen macht. Weißt du, im Flachbau kannst du dir keinen Namen groß machen. Wir müssen also diesen Plan Gottes erkennen für unser Leben. Und das ist Gemeinde, was Gott gewollt hat. Es ist mehr als Gottesdienst. Aber Gott dient in der Gemeinde. Gott offenbart sich in der Gemeinde. In der Gemeinde, da wächst du in der Gnade. Da bist du gnädig, bist barmherzig. In der Gemeinde, da lernst du, mit der Sünde umzugehen, zu vergeben und nochmals zu vergeben. Wie oft, mein Gott, muss ich meinem Bruder, meine Schwester vergeben? 490 Mal am Tag. 490 Mal mindestens. So, da lernst du mit den Unvollkommenen, mit den Sonderlichen sogar auch umzugehen und so weiter. Da bist du gnädig den ganzen Mängeln gegenüber. Nur in der Gemeinde kannst du die Tugenden Gottes entwickeln, die Gott von dir, von uns erwartet, die Eigenschaften, die Wesenszüge Gottes, nur in der Gemeinde. Hier kannst du Vergebung lernen, Liebe üben, Glauben praktizieren, Barmherzigkeit üben, hier kannst du gekreuzigt werden, kannst auch, das gehört auch zur Gemeinde dazu. Hier hörst du deinen Heiligen Geist, hier kannst du die Gaben einsetzen, hier kannst du dich einbringen. Du kannst dich nicht in der Welt mit deinen Gaben einbringen. Wo bist du mit der Gabe der Prophetie oder mit der Gabe des Glaubens oder Erkenntnis? In der Gemeinde. Die Gaben werden zum allgemeinen Nutzen gegeben. Du hast Gaben und du nützt, kannst der Welt nicht nützen, aber der Gemeinde. Einer dient dem anderen mit der Gabe, die er empfangen hat. Deshalb ist die Gemeinde da, damit du dich entwickeln und entfalten kannst. Hier wirst du geschliffen, geheiligt, hier wirst du geheilt in der Gemeinde, hier wirst du auf Hochglanz poliert, ja. Und hier wirst du auch manchmal geschliffen und behauen. Und hier kannst du die Kraft Gottes erkennen und hier kannst du sehen, wie Jesus in der Gemeinde arbeitet. Gott hat die Gemeinde im Blickpunkt. So, Gottes Plan. Wie arbeitet Gott? Eigentlich, ich predige schon die Predigt zu drei Viertel von dem, was ich morgen predige. Aber morgen habe ich ganz was anderes wieder vor. Noch was anderes. Tiefer gehe ich morgen. Morgen gehe ich in die Tiefe. Gott will an dir, an mir große Dinge tun. Und weißt du, was Gottes Plan ist? Wie Gott arbeitet? Druck. Druck. Mit Druck arbeitet er. Wir lernen die Größe Gottes. Und dann fragt man sich, wie viel und was mutet doch der liebe Gott so einem Menschen zu? Wenn ich so manchmal Gotteskinder angucke und so euch durchgehe und die Seelsorge mir anhöre, was mutet Gott manchmal so den Einzelnen zu? Ich denke nur an Hiob schon allein, da reicht's mir. Was mutet Gott zu? Weißt du, wie Diamanten entstehen? Die Diamanten, die wir da so teuer bezahlen, das war vorher Kohle, fauliges Holz. Das war, aber unter diesem großen atmosphärischen Druck entstehen Diamanten. Diamanten entstehen unter ungewöhnlichem Druck. Unter ungewöhnlichem Druck. Und das ist Gottes Arbeitsmethode. Ungewöhnlicher Druck. Also, lauf Gott nicht aus der Schule weg, wenn du unter Druck kommst. Oder irgendwelche andere Methoden Gottes angewandt werden, wenn der Herr an dir herumdoktert. Lauf Gott nicht aus der Schule weg. Das ist das Einfachste. Nächste Gemeinde. Aber ich sag dir eines, 7-mal schlimmer wird's dann dort wieder weitergehen mit dir. Du wirst dann von den anderen noch viel mehr gepiesackt. Und das da, was du hier nicht gelernt hast, musst du nochmals nachholen und das andere auch noch dazu. Druck. Gott drückt uns den Segen auf. Das ist es, was Gott macht. Er drückt uns wie so bei Münzenprägung so das und so weiter, wie ein Siegel, das wird uns aufgedrückt. Wie ein so Wasserzeichen im Brief, eingestampft, eingedrückt. Und Gemeinde ist der Ort, wo das passiert, wo Gott dich bedruckt. Wo Gott Kleinmütigen sagt, hör mal, mit dir wird noch was, aus dir kann noch was werden. Gott will was Großes aus deinem Leben machen. Deshalb begrenze Gott nicht. Gottes Plan ist, was Großes mit dir, was Großes aus dir zu machen, dich zu entwickeln. Und weißt du, wenn Gott an dir arbeitet, geht er ganz ungewöhnliche Wege. Er lässt Stürme kommen. Ich habe vorhin gesagt, von Druck. Weißt du, du denkst also, nein, Herr, das nicht, bitte mit mir nicht, such dir jemand anders. Und dann rennst du von Gott weg, so wie Jona, unser Freund. Und Gott, Jesus sagt, es wird diesem Volk kein anderes Zeichen gegeben, als das Zeichen Jona. Du rennst von Gott weg und so weiter. Und du denkst, jetzt bist weit weg genug. Ade, lieber Gott. Ade, Jerusalem. Ade, ade, gelobte Stadt. Und dann plötzlich, da kommt ein Hurrikan. Und dann kommst du in einem Hurrikan und sagst, mein Gott, Tornado, Windhose. Oder wir sahen kein Licht mehr. So lesen wir in der Bibel. Gott erlaubt diese Dinge, dass die Dinge passieren. Und dann passiert noch eins, dann schmeißt man dich sogar noch raus aus dem Boot. Es ist schon schön, mit dem Herrn Jesus auf dem Wasser zu gehen. Aber hier plumpst du ins Wasser. Und unten wirst du von einem Fisch aufgefangen. Und dieser Fisch bringt dich ans Land. Und bringt dich in deine Berufung. Und genau das ist auch der Sinn von der Gemeinde. Vielleicht bist du Gott weggelaufen irgendwo und man hat dich rausgeworfen. Man hat gesagt, mit dir wollen wir nichts zu tun haben. Und ich sage euch eines, Menschen, mit denen die anderen nichts mehr zu tun haben wollen, mit denen will Gott was zu tun haben. Amen. Praise Gott. Menschen, die woanders rausgeflogen sind, über Bord geworfen, hat Gott einen Fisch verschafft. Gemeinde. Ein Fisch, der nimmt dich auf. Weißt du, und Geschwister, und deshalb, wenn wir Gemeinde Jesu sind, ich möchte euch Mut machen, Gemeinde Jesu muss Kranke pflegen, muss die Gott weggelaufen sind, einsammeln. Das ist Gemeinde Gottes, das ist Gemeinde Jesu. Wir müssen Menschen einsammeln, die andere über Bord geworfen haben, wie die Ruth, die die anderen liegen gelassen haben. Diese Ehren, der hat die Ehren gesammelt, die anderen liegen gelassen haben. Und am Abend hat sie was voll gehabt, ihr Köpfchen. Und die Gesellschaft lässt so viele liegen. Wenn ich die Gesellschaft angucke und jetzt, je mehr wir in die Endzeit hineingehen, desto mehr Menschen bleiben auf der Strecke liegen. Desto mehr Menschen, die schaffen nicht mehr durch, die halten den Stress nicht mehr durch, die können finanziell die Anforderungen nicht mehr bewältigen, die können körperlich das nicht mehr verkraften, was so alles auf einen einstirbt. Das ist ständig Neuerungen und Neuerungen und Überneuerungen und nochmals Neuerungen. Da kommt kein Mensch mehr mit. Also letztendlich, es wird alles komplizierter. Nur noch Experten verstehen einander. Und wir erleben das wie Babylon, dass keiner den anderen mehr am Schluss versteht. Jeder arbeitet nebeneinander her und so läuft dann eine Geschichte. Und gerade solche Menschen, die dann am Rand liegen geblieben sind, unter die Räuber gefallen sind. Solche Menschen muss die Gemeinde pflegen können. Wenn sie das nicht kann, dann braucht sie sich nicht Gemeinde schimpfen. Wenn sie Menschen nicht gesund pflegen kann. Und eigentlich sollte diese Gemeinde auch so eine Herberge zur Seligkeit sein, wo Menschen, die verwundet sind, Menschen niedergeschlagen worden sind, Menschen ausgeraubt worden sind, innerlich zerstört worden sind, gesund gepflegt werden durch die Gnade Gottes. So, das ist Gemeinde. Gott verschaffte bei Jona einen Fisch. Und das macht er bei dir auch. Gott ist, der alles in allem wirkt. Ich lese noch ein paar Worte. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich lasse uns noch fortfahren. Ich möchte nachher mit euch auch beten. Jesaja Kapitel 60, Vers 21 und 22, da heißt es, dein Volk wird gedeihen wie ein Garten, den ich selbst gepflanzt habe. Die Gemeinde Jesu wird gedeihen wie Paradies und soll ein Paradies sein. Dein Volk wird gedeihen wie ein Garten, den ich selbst gepflanzt habe. Ich zeige an ihm meine Schöpfermacht. An der Gemeinde sieht man, was Gott alles draus macht. Ich war in Florenz und dann in diesem Palast der Medici, da ist der junge David, den Michelangelo behauen und bearbeitet hat. Und die Geschichte von diesem jungen David ist sehr interessant. Michelangelo läuft über den Palast der Medici und sieht so einen Block stehen. Da hat ein Künstler sich da dran gemacht und versucht, ein bisschen was zu hämmern und was rauszuholen, aber vermurkst und liegen gelassen. Dann kommt Michelangelo und sieht diesen Klotz da und sagt, könnte ich diesen Stein haben? Dann sagen sie, wir sind froh, wenn der weg ist. Nehmen Sie es. Und er hat diesen Klotz mitgenommen und dann hat er bearbeitet und aus diesem dann diesen jungen David gemacht. Und als es dann also enthüllt wurde, vorgestellt wurde, dann, und die wussten, was es vorher gewesen ist, woher der Stein vorher gelegen ist, was der Stein mal war. Dann standen die Leute und haben einen Satz gesagt. Was hat er doch aus diesem Klotz gemacht? Was hat er doch aus diesem Klotz gemacht? Wenn ich an die Gnade Gottes denke, das geht genauso wie bei Michelangelo. Gott macht aus diesem Klotz, den die anderen liegen gelassen haben, für die anderen keine Verwendung mehr haben, was hat er doch aus dem gemacht? Und wenn ich so die Geschichte anschaue des Volkes Gottes, dann muss ich immer wieder sagen, was hat er doch aus dem gemacht? Was hat er aus Moses gemacht? Was hat er aus David gemacht? Was hat er aus Paulus gemacht? Was hat er aus Petrus gemacht? Was hat er aus Johannes Matthäus gemacht? Was hat er aus dir gemacht? Was hat Gott aus diesem Klotz gemacht? Erstaunlich. Er hat eine Idee gehabt. Er hat gesehen, in diesem Stein steckt was drin. Und Gott hat eine Idee gehabt, in dir steckt was drin. Und es ist gut, dass der Teufel vermurkst hat alles, die Gesellschaft was vermurkst hat. Jetzt kann ich, Herr, etwas tun. So, lass mich weiter, was die Schöpfermacht vollbracht hat. Es wird wachsen und stark werden, noch die kleinste Sippe wird 1000 Glieder zählen. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich dies unversehrt herbeiführen, spricht der Herr. Gott führt alles einfach herbei. Gemeinde ist ein Werk des Herrn. Und der Herr tat täglich hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig wurden. Das ist Gottes Werk, ihr Lieben. Und das ist Gottes Plan. Und das ist, was Gott will. Er will täglich Menschen erretten, wo auch immer. Gottes Plan ist, aus dir einen Sieger zu machen. Das ist Gottes Plan. Aus dir einen Überwinder zu machen. Gestern haben wir kurz darüber gesprochen. Jeremia Kapitel 1. Vers 17 und 19 bis 19. Gott will aus dir einen Überwinder machen. Lass uns zusammen sagen, Gott will aus mir einen Überwinder machen. Amen. Amen. Gott will aus dir einen Überwinder machen. Was habe ich gesagt? Jeremia 1, 17 bis 19. Du aber, fasse Mut, tritt vor sie hin, sagt hier Gott. Und verkündige ihnen, dem Jeremia, alles, was ich dir auftrage. Erschrick nicht vor ihnen, sonst sorge ich dafür, dass du wirklich vor ihnen erschrecken musst. Also tritt hin, hab Mut, steh auf. Das ganze Land, die Könige und Beamten, die Priester und das Volk von Juda werden gegen dich sein. Also das ist Evangelium. Das ist Wort Gottes. Alle, wenn du aufstehst, die werden alle gegen dich sein. Erwarte nicht, und das ist Gottes Plan, erwarte nicht, dass sie alle für dich sind. Da wird keiner für dich sein, wenn du anfängst, an Gott zu glauben. Sie werden alle gegen dich sein. Und so weiter. Aber ich gebe dir heute die Kraft, ihnen zu widerstehen. Das ist Gottes Plan. Du bekommst Kraft von Gott, ihnen zu widerstehen. Wie eine befestigte Stadt, wie eine eiserne Säule, wie ein stahlharter Mauer wirst du dastehen. Und sie werden dich nicht bezwingen, denn ich bin mit dir und werde dich schützen. Ich, der Herr, stehe dafür ein. Also, das ist, was Gott mit dir, mit mir geplant hat. Säulen. Stelen. Säulen. Gott hat uns als Säulen, als eherne Mauern. Und er gibt uns Kraft. Aber erwarte nicht, dass alle mit ausgebreiteten Armen, komm Herr Jesus, zu dir sagen. Sagt keiner. Sagt keiner. Aber du wirst stark. Dem widerstehe fest im Glauben. In Gott vertrauen. Das ist, wozu du berufen bist. Das ist Gottes Plan, dass du herrschst, die Erde die untertan machst. Wenn Gott mit dir ist, niemand wird und kann dir widerstehen. Das ist Gottes Plan. Gottes Plan ist, aus dir einen starken Helden zu machen. Und jeder Gläubige sollte ein Held werden. Gestern fingen wir damit an. Also sei siegreich. Heute Fortsetzung. Siegreich. Josua Kapitel 1, Vers 5. Und zuerst wird dort beschrieben, was ihr Gebiet sein wird von den Israeliten, was sie alles einnehmen werden, von Euphrat bis an den Bach Ägyptens, das ganze Land so wird beschrieben davor, was sie bewohnen werden und dass noch mächtige Völker und Riesen in diesem Land noch sind, das haben sie ja sowieso gewusst, Josua war dabei, als die Kundschafter dort waren. Und dann sagt Gott, hör mal zu, das gilt, was Josua galt, vor 3000 Jahren gilt dir heute auch, kein Feind wird sich gegen dich behaupten können. Ist das nicht gewaltig? Kein Feind. Keine Krankheit, kein Tod, kein Teufel, keine Sünde, keine Angst, kein Zweifel, nichts. Kein Feind wird dir widerstehen können, sich gegen dich behaupten können. Denn ich werde dein Leben lang dir zur Seite stehen, genauso wie ich es bei Moses getan habe. Niemals werde ich dir meine Hilfe entziehen, nie dich in Stich lassen. Sei tapfer und entschlossen. Kapitel? Haben wir es verstanden? Sei stark, sei entschlossen. Halte dich mutig und unbeirrbar an das, was mein Diener Moses dir befohlen hat. Befolge mein Gesetz. Lass nicht das Geringste außer Acht. Und ich verspringe ein bisschen was. Dann wird alles gelingen, was du dir unternimmst. Ich sage dir noch einmal, sei tapfer, Vers 9, und entschlossen. Lass dich durch nichts erschrecken und verliere nie den Mut. Das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du den Mut verlierst. Dass das Herz dir in die Hose rutscht. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Wenn das passiert, pack ein und geh nach Hause. Also verliere nie den Mut. Das ist eine Sache von deinem Willen. Mut verlieren. Und sagen, ich gebe mich auf. Also mein Leben hat doch keinen Sinn. Weißt du, alles geht schief, alles geht in den Bach runter. Das ist Mut verlieren. Nein, du sollst aufstehen, dich hinstellen und sagen, mit meinem Gott werde ich Taten tun. Ich werde nicht sterben, ich werde leben und ich werde die Taten Gottes verkündigen. Lass dich durch nichts erschrecken, verliere nie deinen Mut, denn ich, der Herr, bin bei dir, wohin du auch gehst. Wohin du auch gehst. Wenn ich nach Afrika gehe, Gott ist mit mir. Wenn ich nach Asien gehe, Gott ist mit mir. Wenn ich zum Nordpol gehe, Gott ist mit mir. Egal, wo ich hingehe. Also, Gott ist mit mir. Geht mit mir. Wenn du an Gott glaubst und kühn und mutig bist, kommst du überall durch. Es gibt keine Situation, durch die du nicht durchkommen könntest. Das ist Gottes Plan. Herrsche und stehe darüber. Nimm ein, das gute Land. Und das gute Land einzunehmen ist, dass du dich aufmachst zuerst und in kleinen Schritten da und dort, wo du auch hingehst. Anfängst zu arbeiten, zu kämpfen. Gehorche Gott und niemand wird gegen dich was ausrichten können. Niemand wird etwas gegen dich etwas erreichen können. Niemand wird dir schaden können. Niemand wird dir widerstehen können. Gehorche Gott. Und du wirst sie alle in Flucht schlagen. Gehorche Gott und drücke deinen Glauben durch Taten aus. Das ist ganz arg wichtig. Gott gehorchen und seinen Glauben durch Taten ausdrücken. Nicht für wahr halten. Es gibt so Pseudo-Geistliche, so fromme Spinner. Die wissen alles im Kopf perfekt, wie man es macht. Sind geistige Eunuchen. Die wissen, wie es geht. Aber sie können es nicht. Und das ist die Katastrophe. Sie wissen alles ganz genau. Die Taten sind es, die uns zu Helden machen. Egal was es ist. Schnapp dir was und arbeite für Gott. Gib dein Zeugnis, erzähl von Gott. Und das Wichtigste ist, wenn du anfängst, den Menschen von Gott zu erzählen, dann haust die Leute um. Dann wirkt der Geist Gottes wirkt, wenn wir anfangen zu reden, wenn wir das Wort aussprechen, nicht nur denken und nicht nur beten, und nicht nur in Gedanken fantasieren. Wir haben zu viel Fantasie. Lass deine Fantasie mal Realität werden. Setz sie um. Wir haben zu viel Träume, Gesichter und Visionen. Die Träume, Gesichter und Visionen müssen reell werden. Das ist der Plan Gottes. Du empfängst im Geist. Alles wunderbar. Lieb und nett und kannst happy sein. Aber Tat werden. Geh hin, miete deinen Saal, so wie wir das hier gemacht haben, und baue Gemeinde, fang an. Einfach erwarte, dass Gott Menschen bringt, segne die Menschen, bete für die Menschen, lad die Menschen ein, und das Übrige macht dann der liebe Gott. Wenn wir unser Teil getan haben, macht Gott seinen Teil. Aber solange ich nicht meinen Teil getan habe, brauchst du nicht warten, dass ein Wunder passiert. Füll die Krüge mit Wasser, hat Jesus gesagt. Gib dem Speisemeister. Und dann erst geschah das Wunder. Dann erst geschah das Wunder. Das ist Gottes Plan. So, wir gehen weiter. Wir wollen ja nach Hause gehen und morgen früh wiederkommen. Gehorche dem Herrn. Und dann hast du Kraft und Stärke und so weiter. 5. Mose 33, 27. Der ewige Gott ist deine Zuflucht, sagt Moses Israel, noch bevor er weggeht. Der ewige Gott ist deine Zuflucht. Das ist Gottes Wille für dein Leben. In seinen Armen fängt er dich auf. Er hat deine Feinde vor dir her vertrieben und dir befohlen, vernichte sie. Gott hat deinen Feind befohlen, vernichte deine Feinde. Lass keinen Feind übrig bleiben. Jag sie, gestern habe ich gesagt, jag sie, bis du sie nimmer wieder siehst. Und bis du sie alle eingefangen hast. Dann geht's weiter. 5. Mose 28, Vers 7. Das Glück wird euch begleiten, wenn ihr auszieht und wenn ihr wieder heimkehrt. Das Glück wird dich begleiten. Ist das wahr? Ist das möglich? Ist das wünschenswert? Ist das erstrebenswert? Für mich schon. Wenn sich Feinde gegen euch erheben, Gott hat Sieg für dich geplant, auf der ganzen Linie. Sieg. Wenn sich Feinde gegen euch erheben, wird der Herr sie vor euch zu Boden werfen. Auf einen Weg werden sie gegen euch anrücken und auf sieben werden sie verschwinden und suchen, wo sie abhauen können. Gottes Plan ist, wenn du gehorsam bist, wirst du Sieg haben. Gehorche Gott in kleinen Dingen. Bist du bereit, Gott zu gehorchen? Auch wenn er dumme Sachen dir sagt. 4. Petrus hat die ganze Nacht gefischt. Johannes 21, Vers 6. Die ganze Nacht gefischt, nichts gefangen. Und dann kommt Jesus. Guten Morgen. Guten Tag. Aber eigentlich schon guten Tag. Guten Tag. Und dann, Petrus, hast du was zu essen? Oh Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Und dann kommt der Herr Jesus. Er sagte zu ihnen, werft euer Netz an der rechten Bootsseite aus. Und dort werdet ihr welche finden, welche Fische. Weißt du, warum nicht links? Warum auf der rechten Seite? Die müssen exakt genau auf der rechten Seite das Netz auswerfen, nicht auf der linken Seite. Gott sagt, auf der rechten Seite. Jetzt, ich könnte eine Predigt darüber halten, was die rechte Seite ist vom Boot. Weißt du, man kann, ich predige schon 35, 40 Jahre. Also man kann aus allem eine Predigt draus machen. Aber werfe das Netz zur rechten Seite aus. Und sie warfen das Netz aus und fingen so viele Fische, dass sie das Netz nicht ins Boot ziehen konnten. Sie fingen so viele Fische. Wenn du das tust, aber zuerst erlaubt Gott, dass du nichts fängst, dass du scheiterst. Das ist, was Gott erlaubt. Und dann hörst du seine Stimme, dann hörst du sein Wort und dann tust du das und dann wirst du nicht mehr fertig. Da musst du eine Fischfabrik aufmachen. Dann machst du so einen gewaltigen Fang. Wisst ihr, was Gott will mit uns und was sein Plan mit uns ist? Dass wir ständig in der Gnade Gottes wachsen, immer mehr Gott erleben, immer großzügiger werden mit Loslassen, Freigeben, Aufgeben, Fallen lassen, was es auch immer ist. Und dann einfach sagen, Herr, du sagst es. Und Gott realisiert seine Geschichte mit Unwürdigen. Mit Menschen, die ganz schwach sind, die am Boden liegen, nicht mehr weiter können und so weiter. Da erfüllt sich der Plan Gottes durch solche Menschen. Wenn Gott hat am liebsten für sich, wenn er sich selbst offenbaren kann. Wenn wir so weit sind, dass wir nichts mehr können, wenn wir am Ende sind mit unserem Latein, fängt er an. Gottes Plan erfüllt sich, wenn der Heilige Geist uns die Gesinnung Jesu vermitteln kann. Da erfüllt sich Gottes Plan, dass wir so werden wie er. Gott will lauter Jesus in dieser Welt haben. Gott will jeder Einzelne so ein Kleinformat von Jesus sein. So wie ich euch gesandt habe, oder wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch euch jetzt. So sende ich auch euch jetzt. Das ist, was geschieht. Und dann als nächstes, Gott will mit uns zusammenarbeiten. Er will uns entwickeln und entfalten. So, jetzt komme ich zurück, versuche das wieder aufzurunden und den Kreis zu schließen. Du darfst alles Gott überlassen. Du darfst alles Gott überlassen. Das ist sein Plan, dass du alles ihm überlässt, alles in seine Hände legst. Gott will gebeten werden in jeder Beziehung. Und jetzt ist die Frage, nachdem wir wissen, was Gott alles so will, wie er in etwa arbeitet, habe natürlich nicht alles euch sagen können in der Kürze der Zeit, aber Eine Geschichte will ich herausgreifen. Das ist Saul von Tarsus, er bekehrt sich. Herr, wer bist du? Die Frage ist wichtig. Herr, wer bist du? Nachdem du weißt aber, was der Herr ist, die nächste Frage ist, Herr, was willst du? Herr, was willst du? Und jetzt ist interessant, was jetzt passiert. Herr, was willst du? Was hat der Herr zu ihm gesagt? Bekehr dich, lass dich taufen. Oder empfang den Heiligen Geist. Oder was hat der Herr zu Paulus gesagt, was er tun sollte? Klipp und klar hat er gesagt, geh in die Stadt und man wird es dir sagen. Soll ich jetzt in die Synagoge gehen, in die Kirche gehen oder im Tempel gehen oder in die Gemeinde gehen? Wo soll ich hingehen? Der Herr sagt zu Paulus, geh in die Stadt und man wird es dir sagen. So einfach und so kompliziert zugleich. Damaskus, eine der ältesten Städte der Welt. Geh in die Stadt und man wird es dir sagen. Weißt du, was das auf Deutsch heißt? Geh in die Gemeinde und man wird es dir sagen, wie es weitergeht. Und jetzt in dieser Gemeinde, und es ist interessant, was in dieser Gemeinde war, da war ein alter Bruder namens Ananias. In dieser Gemeinde war der Ananias da. Und weißt du, Gott bereitet auf zwei Seiten, wenn Gott seinen Plan verwirklicht. Und von Paulus heißt es, das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und jeder von uns ist ein auserwähltes Werkzeug. Lass uns da gar nichts anderes erzählen. Und der ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Und jetzt muss dieses auserwählte Werkzeug gebraucht werden. Und dieses auserwählte Werkzeug kann nur gebraucht werden, wenn es in die Stadt geht. Und jetzt hör zu. So einfach. Geh auch nicht in welche Stadt. Geh in die Stadt. Und man wird es dir sagen. Der hat den ganzen Koffer voll mit Haftbefehle gehabt. Und er hat schon die Christen gekannt. Der wusste schon ganz genau, wo der hingehen soll. Der vorher verhaften wollte. Der ins Gefängnis werfen wollte. Zu diesen soll er jetzt hingehen, womöglich. Geh in die Stadt und man wird es dir sagen. Weißt du, Gottes Plan ist, dass wir geführt werden. Etappenweise. So, Gott arbeitet etappenweise. Man muss nur gehorchen und Gott nicht viele dumme Fragen stellen. Geh in die Stadt und man wird es dir sagen. Zu Martin Luther kam mal jemand, der war ja sowieso so Haudegen, Martin Luther. Und dann fragt doch ihn jemand, Martin, was hat Gott gemacht, bevor er die Welt geschaffen hat? Und weißt du, was Martin Luther gesagt hat? Er ist in den Wald gegangen, hat Ruten geschnitzt für die, die ihm dumme Fragen stellen. Geh in die Stadt, man wird es dir sagen. Auch wenn du dumme Fragen stellst. Damaskus. Dort kriegst du weitere Anweisungen. Jesus hätte vom Himmel reden können und ihm klipp und klar sagen können, Paulus, Taufe ist das Nächste. Nein, geh in die Stadt. Dieser Ananias hier. Jemand muss in der Stadt einen Auftrag haben, den Saul von Tarsus zu dienen. Und Geschwister, genau das Gleiche. Wie arbeitet Gott? Gottes Plan, Gottes Arbeitsmethode. Jemand muss einen Plan haben, und von Gott einen Auftrag haben, dir zu dienen. Der muss schon von Gott vorbereitet werden, dir eine Botschaft zu bringen. Dieser Ananias. Sich deiner anzunehmen, sich um dich zu kümmern, dich zu begleiten ein Stück weit. Jedermann muss den Auftrag haben, deinen Traum auszulegen. Und in dieser Stadt gibt es jemand. Auch in Berlin gibt es jemand, der dir dienen soll. Nur du bist nicht am richtigen Ort, womöglich. Um deine Wunden zu heilen. Deine Augen zu öffnen, dich zu salben, dich aufzurichten. Jemand ist da. Wenn du nicht aufpasst, kommen Zauberer, Magier, Hokuspokus-Leute zu dir und Kurpfuscher und pfuschern an dir rum. Und dann wunderst du dich, wenn du dann entstellt wirst, geistig entstellt wirst. Der richtige Mann muss kommen. Damaskus hat viele Leute damals gehabt. Dort war schon eine Gemeinde, die Paulus vernichten wollte. Dort gab es viele Christen, aber Gott hat einen Mann gehabt. Für Saul von Tarsus, den richtigen Diener, den richtigen Botschaft mit der richtigen Botschaft. Ein Botschafter mit der richtigen Botschaft. Und auch du brauchst den Mann, den Botschafter mit der Botschaft für dich. So viele geraten an die falsche oder in die falsche Hände und werden verstümmelt dabei. Sie geraten in eine Organisation, weißt, Leute wollen ganz ehrlich Gott dienen und dann kommen sie auf die Bibelschule und werden versaut. Und dann kommen aus Ungläubigen nach Hause. Ich kenne eine Bibelschule, da musst du, wenn du dorthin gehst, auf die Bibelschule, evangelikale Bibelschule, nenn keine Namen, wenn du dorthin gehst, musst du dem kindlichen Glauben absagen, lieber Herr Jesus. Die glauben nicht mehr an die Auferstehung, obwohl sie evangelikal und freikirchlich sind. Glauben sie nicht mehr an die Auferstehung Jesu. Jungfraugeburt und so weiter, das ist alles so Thema. Und dann beschäftige sich lieber mit Philosophie und Psychologie und nicht mehr mit dem Wort Gottes in diesem Maße. Bibelschule. Muss 6 Semester studieren, 3 Jahre. 3 Jahre lang und dann noch 1 oder 2 Jahre Praktikum. So eine freikirchliche Bibelschule. Und ich sage, da gehst hin, voller Enthusiasmus, voller Feuer, du willst Gott dienen. Und dann kriegst du, das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts, das muss unterdrücken, den kindlichen Glauben, lieber Herr Jesus. Du darfst nicht mehr lieber Herr Jesus sagen. Wer weiß, ob es überhaupt gibt dann für sie. Nur als Beispiel. Das sind blinde Blindenleiter. Es ist so wichtig, dass du in die richtige Hände gerätst. Und es muss ein von Gott gereifter Diener sein, der Ananias, der also dir jetzt die Hände auflegen kann, dich einsetzen kann, dich segnen kann und dich berufen kann. Ananias, dieser gläubige Diener Gottes, war von Gott zubereitet und er kommt rein. Und das, was er gesagt hat, das war das Programm für Saul von Tarsus später. Er muss sich zuerst selber überwinden, verschlucken, bevor er geht, dieser Ananias. Das ist also eine interessante Geschichte. Geh in die Stadt und man wird es dir sagen, was der Wille Gottes ist, was geschehen muss als nächstes. Ananias war überrascht von dem Willen Gottes. Also er wollte nicht, lieber Heiland, schicke jemand anders. Und Saul muss sich auf der anderen Seite gefallen lassen, dass dieser einfache, schlichte Bruder Ananias ihm die Hände auflegt und über ihn prophezeit und weissagt. Und dass dieser Bruder dem Saul von Tarsus dienen muss in der Gemeinde. Das ist der Platz, wo das passiert, wo Brüder, und du sagst, nein, ich möchte, dass der Bischof die Hände auflegt. Nein, du musst dir auch gefallen lassen, vielleicht, dass das ein Kind dir sogar die Hände auflegt. Wenn Gott es den Auftrag gibt, dass sogar ein Kind für jemanden betet. Nein, ich will nur, wenn der für mich betet. Nur der kann mich heilen. Ich sag dir, dich kann niemand heilen. Nur Gott kann dich heilen. Und wenn du dich versteifst, nur der kann mich segnen. Dann bist du, wir sind alles Diener Gottes, Knechte und Mägde. Was sind wir? Wenn wir unsere Arbeit getan haben, wir müssen sagen, wir sind unnütze Knechte gewesen. Wir haben nur das getan, was uns aufgetragen war. Wir haben nur das getan, was uns aufgetragen war. So, geh in die Stadt. Und Paulus hat in all den Städten, Paulus war so Stadtevangelist, in all den Städten, egal welche Stadt, er ging immer nur in die Städte. Das hat sich immer auf die Städte konzentriert, auch in seine Missionsreisen. Und alle Gemeinden, wo er gründete, waren in den Stadtgemeinden. Geh in die Stadt. Und ich sage euch eines, in jeder Stadt hat er was gelernt. Nicht nur, dass er was gelehrt hat, sondern in jeder Stadt, wo er hinkam, hat er was gelernt. Geh in die Stadt. Und man wird es dir sagen. Von Stadt zu Stadt wurde Paulus geführt. Und in jeder Stadt erlebte er was anders. Oder lernte was anders und wurde reifer in der und jener Sache. Von Station zu Station, geh in die Stadt. Und dann ist er in Troas, das ist das Schlimmste. Dann wirkt der Heilige Geist will ganz was anderes von ihm machen oder ganz was anderes in seinem Leben vorhaben in Troas. Und da dreht er durch. Saul von Tarsus. Weißt du, auch Heilige machen ihre Probleme. Und auch Heilige gehen manchmal nicht den Weg des Herrn. Und auch Saul von Tarsus ist nicht Gott ganz gehorsam gewesen. Geh in die Stadt. Weißt du, Heiliger Geist, also weißt du, ich will nach Jerusalem. Das hat er sich in den Kopf gesetzt. In Troas, Gott hat ihm eine Vision gegeben, du sollst nach Mazedonien gehen. Da hat er den Ruf bekommen, komm herüber und hilf uns. Nein, er hat sich in den Kopf gesetzt, Jerusalem. Also das ist die Stadt aller Städte, die hochgelobte Stadt. Dort geht er hin. Aber Gott wollte ihn nie und nimmer in Jerusalem haben. Aber er in seinem Denken, in Jerusalem, er war zu den Füßen Gamaliels und hat nichts gelernt. Was kam aus Jerusalem groß raus bei ihm? Pharisäer ist er geworden dort. Gott sagt, geh in die Stadt. Und wir möchten lieber nach Rom oder nach Moskau oder nach Peking oder sonst wo gehen. Nein, Gott sagt, in die Stadt. Jerusalem war die falsche Stadt für ihn. Und weißt du, der Heilige Geist hat gewirkt. Paulus hat sogar in Troas seinen Mantel vergessen vor lauter Hektik und Stress. Also die Tora-Rolle hat er dort vergessen. Ab Troas läuft alles schief in seinem Leben und hat sehr eilig, Apostelgeschichte 20, Vers 16, er will noch zum Pfingstfest in Jerusalem sein. Weißt du, bisher war er in Freiheit. Bisher hat er Gott in Freiheit gedient. Aber nein, unser armer Paulus, er hat eine Vision und er hetzt nach Jerusalem. Und warum hetzt er so? Er will unbedingt in Jerusalem sein. Und ich sage euch eines, der Teufel, wenn der Teufel sieht, was deine Berufung, was dein Weg ist, versucht er, das umzulenken. Geh und studier Theologie. Nur als Beispiel. Geh und mach das und so weiter. Und führt uns zurück nach Jerusalem. So wie die Weisen, als die dort kamen, sie haben den Stern gesehen, sie folgten dem Stern und das war alles wunderbar und schön. Und als sie nach Jerusalem kamen, haben sie den Stern nicht mehr gesehen. Die haben Pharisäer dort getroffen, Schriftgelehrte getroffen, die wussten ganz genau, wo es lang geht, aber sie haben den Stern verloren. Und erst als sie, und sie haben ganz Jerusalem erschreckt noch mit ihrer Anwesenheit, die Weisen aus dem Morgenland, die Könige, die die Geburt Jesu erlebt haben. So, und ganz Jerusalem erschrak. Und dann, als sie Jerusalem verließen, haben sie den Stern wieder gesehen. Was Paulus erlebte, er war hier, Gott nicht gehorsam. Geh in die Stadt, bleib in der Stadt, wo Gott dich hingeführt hat. Der Heilige Geist spricht an so vielen Städten und so weiter, dass er nicht hingehen sollte. Und er sucht den kürzesten, den schnellsten Weg. Wie komme ich nach Jerusalem? Apostelgeschichte 21, Vers 14. Da er sich nicht überreden ließ, gaben die Geschwister nach. Sie haben sogar geweint, in Philippi Caesarea noch. Geh nicht. Und da kommt dieser Prophet Agabus und zieht den Gürtel raus und sagt, wem gehört dieser Gürtel? Hat dem Saul von Tarsus gehört. Und sagt, mit diesem Gürtel wird der Mann gebunden sein und wird als Gefangener geführt und so weiter. Dann, weißt du, da macht er so viel Fehler und wird in Jerusalem beinahe ermordet. Wenn da Gott nicht Gnade geschenkt hätte, hätten wir ein halbes Testament, Neues Testament nicht gehabt. Oder hätte uns gefehlt, die vielen Briefe. Nur weil es sich in den Kopf gesetzt hat, ich muss nach Jerusalem, am kürzesten Weg, dem Heiligen Geist nicht einmal gehorcht. Gott sagt, geh in die Stadt. Überleg genau, was du tust. In Sprüche Kapitel 4, Vers 26 heißt, überleg dir genau, was du tun willst. Und dann tu es entschlossen. Hat er wahrscheinlich gemacht, aber hör auf Gott, was Gott sagt, was du zu tun hast. Weißt du, wir denken manchmal, wir müssen Gott nachhelfen. Judas hat auch gedacht, ich muss Gott nachhelfen und wurde zum Verräter. Judas Ischariot. Wir müssen lernen, Gottes Ziele genau zu verfolgen, genau zu erkennen, was Gott will. Gott will uns umwandeln, verwandeln, verändern. Gott will uns immer weiterbringen, nie zurück. Da, wo du herkommst, musst du immer zurückgehen. Gott führt dich weiter. Und Gott führt dich, und das ist sein Plan. Gott führt dich durch Veränderung, Verletzung. Paulus wird gefangen, aber Gott macht auch aus dieser Geschichte, auch wenn es ungehorsam war, macht immer noch das Beste. Kommt sogar doch kostenlos nach Rom. Kann aber nicht mehr so frei wirken, wie er das gerne gehabt hätte. Kann nicht mehr so frei wirken. Du könntest vielleicht viel mehr für Gott tun, wenn du mehr auf den Heiligen Geist achten würdest. Mehr komm herüber und hilf uns. Und dabei geblieben wärst. Und in jeder Stadt hat er Verfolgung gehabt, Drangsal gehabt, Trübsal gehabt, Anfechtung gehabt, Kriege und Streit und Schwierigkeiten gehabt. Aber Gott hat immer ihn rausgeholt und befreit. Und aus Jerusalem, da musste er sich sogar auf den römischen Kaiser berufen. Das war für einen Juden, für damaligen Juden, war ein Frevel. Das waren ja Feinde. Er musste sich auf den Feind berufen, auf die Welt berufen und weltliches Gericht anrufen, sogar den Kaiser anrufen, statt dass Gott sein gerechter Richter ist und führt und so weiter. Wenn wir nicht Gottes Wege gehen, müssen wir vielleicht zum Gericht und vieles andere mehr durchmachen und erleben. Wenn wir nicht uns von Gott führen lassen, geh in die Stadt und man wird es dir sagen, was du tun sollst. Gott führt die Seinen. Wie führt er? Wie arbeitet er an uns? Was ist so sein Plan? Er macht aus Menschen, die zerbrochen sind, macht er ganz, macht er komplett. Er lässt durch Verletzungen Perlen entstehen aus uns, durch Verletzungen. Gott erlaubt das, das ist sein Plan, wie er mit uns arbeitet. Und dann die Vollendung in unserem Leben. Und Offenbarung 20 und dann die nächsten Abschnitte, was wir dort lesen. Die Hütte Gottes unter den Menschen. Das ist Gottes Ziel. Das ist der Thron, das ist die Herrlichkeit. Das ist die Vollendung. Alles in dieser Welt, und das ist, wie Gott arbeitet, alles ist auf die Vollendung angelegt. Auch in meinem Leben, auch in deinem Leben, auf die Vollendung. Alles ist auf die Vollendung angelegt. Nicht zu Details. Manchmal muss ein Detail dazu beitragen. Aber nicht das Detail, dass wir uns da aufhalten und sagen, jetzt diese Sache. Weißt du, nicht ein verlorener Kampf, nicht eine Niederlage. Das ist nur eine Kleinigkeit. Es geht weiter, die Vollendung. Was kommt unter dem Strich nachher raus? Vollendung. Gottes Plan ist Vollendung. Also du bist für den Thron bestimmt und auf die Vollendung angelegt. Und hier findet dann das Ziel seinen Abschluss, die Hütte Gottes unter den Menschen. Da ist kein Leid mehr, kein Schmerz mehr, kein Geschrei mehr. Da ist der Anfang zum Ende zurückgekommen, die Vollendung. Das ist Gottes Ziel, dieser Prozess der Umwandlung. Da wird es aus dieser Raupe Schmetterling. Da wird aus dieser Raupe Schmetterling. Da lebst du in einer neuen Dimension. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen, dass er so einen großartigen Plan in uns hat, angelegt auf Vollendung. Und wir Menschen, wir machen auch hier in unserem natürlichen Leben, du wirst als Baby geboren, dann kommst du als, da wirst du Kind, da wirst du Jugendlicher, da wirst du erwachsen, da wirst du Mann, Frau, dann wirst du ein alter Herr, alte Dame, und dann wirst du Oma und Opa, und dann geht's nach Hause. Das ist der Lauf der Dinge. Das hat sich nicht geändert. Das kann keiner ändern. Diesen Lauf der Dinge kann niemand ändern. Das ist der Weg. Und es ist wichtig, wenn wir alt und grau geworden sind, die alten Abraham, Isaac und Jakob, wenn die starben oder als die starben, dann heißt es, und sie waren lebenssatt. Sie hatten alles, was sie hatten. Sie waren lebenssatt und sie wurden versammelt zu den ihrigen. Bist du auch lebenssatt? Hast du alles empfangen, alles erlebt, was man erleben kann? Hast du alles mitgenommen, was das Leben gegeben hat? Lebenssatt, nicht lebensmüde. Heutzutage sind so viele Menschen lebensmüde. Wenn ich nur sterben könnte, der Tod als Erlösung. Der Tod ist keine Erlösung. Nein, lebenssatt. Jetzt darf ich nach Hause gehen. Ich darf heim zum Vater, meinen Heiland sehen. Und drüben geht's erst richtig los. Halleluja. Das ist unser Plan. Und wir leben für die Ewigkeit und wir leben nicht für diesseits. Und lasst uns aufhören, als Menschen, als Gläubige, für diesseits zu leben. Das, was ich sehe. Nein, ich lebe für die Ewigkeit. Ich lebe für die Ewigkeit. Für den Himmel. Für die Herrlichkeit. Für den Thron Gottes. Für die Vollendung. Und noch ganz schnell. Was ist, wenn ich nicht schaffe? Verstehst du? Wenn ich nicht schaffe, meine Seligkeit. Was denkst du? Mit seiner Gnade ausfüllen. So wie er jetzt ausgefüllt hat, was alles in der Vergangenheit war, so füllt er meinen Mangel. Was noch fehlt, wenn ich drüben ankomme? Da brauche ich kein Fegefeuer. Da wird der Reichtum Gottes mir alles ausfüllen. Halleluja. Mit einem Schlag. Das ist die Gnade Gottes. So mach dir keine Sorgen. Die Vollendung. Wenn du drüben ankommst, dann wartet schon alles. Dein neues Haus, dein neuer Körper, deine neue Herrlichkeit, dein neuer Posten. Alles wartet. Er wird meinen Mangel, was ich hier nicht geschafft habe, drüben ausfüllen. Das gilt für deine Kinder. Das gilt auch für einen, der sogar als Schächer sich bekehrt. Denn die werden denen nicht zuvorkommen. Der Kleinste, so groß wie alle. Alle kriegen den gleichen Lohn. Ob die morgens angefangen haben, mittags angefangen haben, abends angefangen haben, spielt keine Rolle. Alle kriegen den gleichen Zahltag. So, er wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen. Genau das ist, was mich so begeistert. Gottes Plan für unser Leben. So, mach dir keine Sorgen um die Ewigkeit. Leb jetzt richtig. Genieße jetzt das Leben, dass du lebenssatt heimgehen kannst. Lebenssatt.